Osnajoa, hallo und herzlich willkommen bei Matthias Schad trifft. Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus der Verbandsgemeinde Rülsheim, Folge 9 der vierten Staffel und alles Gute im neuen Jahr allen, die zuhören. Heute sind wir seit langem mal wieder in Herzen der Verbandsgemeinde zu Gast, nämlich in Kuhart und dort in der katholischen öffentlichen Bücherei im Gemeinehaus in Kuhart, im erste OG, wenn man Treprow kommt, gleich links. Wunderschöne Räume, herrlich, hohe Raumhöhe, wirklich, man kann sich wohlfühlen und es atmet so ein bisschen den Charakter vom alten Schulhaus. Und hier sind wir zu Gast bei der Bücherei. Kuhart, Andrea Seringer, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und herzlich willkommen in meinem Podcast. Und zusammen mit mir hier in Kuhart zu Gast ist der Kollege von der KÖB Leimersheim, Ulf Weber. Auch dir herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung mitzumachen.
Sehr gerne. Liebe Andrea, das war mal eine Schule hier, oder?
Das war der Schulsaal, wo meine Mama in die Schule gegangen ist. Waren mehrere Klassen untergebracht dahin.
Kann man sich halt fast nicht mehr vorstellen, ne? Aber doch, man sieht noch ein bisschen so, ne? Das Fachwerk.
Oder ist Fußbuch. Original.
Original, ne?
Ja.
Und da ist jetzt auch wieder eine Bildungseinrichtung drin, denn ich glaube, das kann man sagen, ne? Bücherei verstehen sich als Bildungseinrichtung.
Ja, gewisserweise schon. Wollen ja auch die Kleinsten schon hinführen.
Und das machen wir hier auch ganz intensiv und darüber wollen wir heute sprechen. Denn wir haben, lieber Ulf, in vier Gemeinden vier katholische öffentliche Büchereien. Was es damit auf sich hat, warum die so heißen und so weiter, das wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute ein bisschen erklären. Warum katholische öffentliche Bücherei?
Ja, ach, von mir erstmal einen schönen guten Abend oder einen schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hören. Katholische öffentliche Bücherei gibt es in der Verbandsgemeinde Rülsheim nur. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal im Bistum Speyer, dass wir tatsächlich nur Büchereien in kirchlicher Trägerschaft haben, die hier die Aufgabe der allgemeinen Literaturversorgung übernehmen. Das ist einfach geschuldet der Bevölkerung, sage ich mal, ne? Weil wir eben stark katholisch geprägte Region hier waren und deshalb eben sich nur katholische Büchereien hier befunden haben und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Katholisch öffentlich heißt ja, wir sind in katholischer Trägerschaft, aber öffentlich für jeden zugänglich und haben deshalb auch die Unterstützung der Ortsgemeinden bei uns und auf unserer Seite.
Und die Räumlichkeiten, wo die unangebracht sind, die sind so vielfältig wie die Trägerschaft eigentlich, ne? In Lemmersche sind wir in der Schule.
Ja, zum Glück konnte man da der Ortsbürgermeister überzeugen.
Hat ein paar Jahre gedauert,
bis er soweit war, dass wir gesagt haben, wir müssen da von dem Raum an der Kirche, von dem kleinen Stüppel weg und brauchen ein bisschen mehr Platz und so ein Schulsaal wäre doch eine gute Sache. Und tatsächlich, die Andrea, heute lerne ich, ist auch in einem ehemaligen Schulsaal untergebracht. Und wenn wir weitergehen in Hört, ist die Bücherei im Pfarrheim tatsächlich und in Rülsheim ja im Pfarrhaus sozusagen im ehemaligen Pfarrsaal untergebracht.
Also in kirchliche und in öffentliche Räumlichkeiten und eigentlich ist das dann ein schönes Zeichen, ne, für diese Doppelträgerschaft, die es so in gewisser Weise schon auch gibt, denn die Ortsgemeinde unterstützen das Ganze, gucken, dass das auch funktioniert und klappt. Und insofern haben wir vier katholische öffentliche Büchereien, die die Funktion der Gemeindebücherei übernehmen, so kann man es, glaube ich, sagen. Also ja. Die vor Ort die Bücherei sind. Und für alle eben eine wichtige Anlaufstelle. Und darüber wollen wir heute sprechen und natürlich wissen, liebe Andrea, was liest du gerade selber?
Oh, was ich gerade selber lese, ich lese gern zum Entspannen, schöne Literatur nennt sich das, ein Roman, Das Wunder vom Bahnsteig 5, ganz aktuell.
Das Wunder vom Bahnsteig 5.
Ja.
Ich kenne nur den Bahnsteig, wie ist das beim Harry Potter? 9¾ oder?
Nee, keine Fantasy.
Keine Fantasy.
Alles zum Runterkommen.
Also das heißt romantisch so ein bisschen?
Abends im Bett lesen, vor lauter Bücher auswählen und Arbeit mit der Bücherei habe ich. Und ach, wer der Enkel, habe ich zum Entspannen lesen, selber nimm ich so viel Zeit.
Ulf, was liest du gerade?
Ich lese tatsächlich ein Buch, was wir aus der Buchausstellung übernommen haben, was mich total berührt hat, Zwei Leben von Ewald Ahrens. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, 70er Jahre, es plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber ich bin jetzt doch sehr zufrieden mit der Lektüre und es hat sich wirklich gelohnt. Aber mein aktueller Buchtipp ist Der Bademeister ohne Himmel für alle Generationen, steht auch die Woche im Heimatbrief nochmal genauer beschrieben. Für die, die noch lesen wollen, können da nochmal schauen oder sie schauen im Internet oder in unserer BibCard-App, da haben wir auch so kleine Beschreibung drin, um was es da geht.
Der Altes Bademeister? Roman.
Der Bademeister ohne Himmel.
Ohne Himmel?
So ein demenzkranker Bademeister, der Ach. Gepflegt wird. Das ist das eine Thema, was drin vorkommt. Und jetzt willst du ja doch wissen. Er wird unter anderem gepflegt von einem Mädchen, einer 15-Jährigen, die im Haus wohnt. Und zufällig da reinrutscht, immer mal zur Stundeweise zu kommen. Und es werden so beide Perspektiven aufgemacht. Einerseits der Bademeister, die Demenzerkrankung, die alternde Gesellschaft und das andere, die orientierungslose Jugend, die so nicht weiß, was er mit sich anfangen soll und wie so ein bisschen in den Tag lebt. Und eben in dieser Kombination total gute Perspektive aufgezeigt werden. Ein tolles Buch.
Und über Bücher wollen wir ein bisschen reden. Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich von der Andrea gekriegt habe. Das ist nämlich bei uns in der Familie eines der beliebtesten Bücher zum Vorlesen. James Grüss, Henriette Bimmelbahn. Ich war mal durch, glaube zu der Eröffnung.
Dein erster Besuch, dein erster hier? Antrittsbesuch, ne? Hier war das ja der neue Raum einfach mal.
In dem neuen Raum. Und die Andrea hat mir dieses Buch geschenkt. Stiftung Lesen, ne? Sonderausgabe sozusagen.
Ja.
Und das ist uns, das, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich James Grüss kenne, der ne, habe ich aber natürlich nicht gekannt. Aber es ist so schön. Ja, es ist so schön gereimt. Und wer mich kennt, weiß so, dass ich Reime liebe und von daher einfach einen großen Spaß an dem Ding habe. Und ich muss sagen, der schönste Zweizeiler, den ich in der Literatur kenne, ist, doch dann pfeift sie und sie bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, plappert, bebt und bippert, rollt und raucht. Ja, und da muss ich einfach sagen, wer sowas in Emma Zweizeiler so viel Werbe und so viel Laute verschaffen kann, der weiß, wie es geht.
Ja.
Und da habe ich einfach ein großes Vergnügen drauf, wenn ich sowas vorlese.
Begeistert schon Generationen, das ist schon ein älteres Modell, nur in Neuauflage.
Genau, das Buch.
Ich habe vorhin im Ulf auch erzählt, James Grüss war auch eins von meinen ersten Büchern in der Kindheit, welches Tier hat 7 Meter Halsweh. Ich habe es 2022 in einer Bücherei, in einer Buchhandlung entdeckt und habe jetzt auch noch die Neuausgabe daheim, noch parallel dazu.
Und wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, Henriette Bimmelbahn, das lieben auch meine Buben und kennen sie inzwischen auch auswendig. Und es ist sauwitzig, wenn diese Geschichtsseitig dann Henriette Bimmelbahn vorlesen. Ne? Können noch nicht lesen, wobei der Große das langsam lernen sollte, aber sie nehmen dann das Buch und dann kommen so einzelne zwei Zeilen, so ein bisschen, ne? So halber.
Ende merkt garantiert einen Fehler vom anderen, falls er einer macht.
Genau, die wissen dann, nee, das war doch ein bisschen anders. Da. Bücher vorzulesen und Bücher in der Hand zu halten, das ist, glaube ich, so eine Grundkompetenz für Kinder, oder?
War auch von Anfang an, seit ich dabei bin, ein ganz, ganz großes Bestreben von mir. Die Bücherei so richtig, ja, kindertauglich auf Vordermann zu bringen. Unsere Kinder waren auch schon immer in der Bücherei, sind auch manches Jahr geehrt worden für die meistlesenden. Wir waren aber bald am Ende und haben auswärts in Büchereien gemisst. Und wie ich dann mit der Geicherin da, also wie die krank war, ist hier eingestichen bin, ist das so, und jetzt müssen Kinderbücher her. Ja. Damals habe ich ja auch die Vorleseraktion gestartet und da haben wir richtig losgelegt.
So haben wir uns auch kennengelernt. Als ich dann mal außerhalb von Lehmarsche unterwegs war politisch, war ich zum ersten Mal zu Gast in einem Vorleser, also einem Vorlesernachmittag, den ich gemacht habe. Damals noch da, wo jetzt der Gemeinderat tagt, drüben im Sitzungssaal, nenne ich es jetzt mal, also gegenüber hier im Gemeindehaus. Und war auch total beeindruckt, Dodefahr, wie das gelaufen ist. Freitagmittags erinnere ich mich, meine ich, sind die Kinder zusammengekommen und dann ist vorgelesen worden.
Ja, wir haben es normalerweise ganz am Anfang während der Öffnungszeiten gemacht, um die Erwachsenen auch mit gleich zu ketern. Die Kinder sich in der Bücherei aufhalten, Kinder auswählen und ihre Lieblingsstücke, Lieblingsbücher und die Kinder sind versorgt. Richtig ins Rolle kommen ist dann erst ein bisschen später, wie die Sarah Bohländer im Kindergarten die Leitung übernommen hat und die hat gesagt, das ist so klasse, wir kommen da geschlossen. Und dann ist der ganze Kindergarten Dienstagmittag, der erste Dienstag im Monat gekommen und manche Ältere haben ihre schlafenden Kinder abgeholt, die wir da in den Schlaf gewesen haben. Ja, macht richtig Spaß. Nach 4 Jahren Corona haben wir jetzt im letzten März wieder angefangen können.
Ist das, habe ich das richtig verstanden, du bist als Mama dann dazugekommen
in die Bücherei? Nein, als Mama nicht. Unsere Kinder waren damals schon größer, wie ich gedacht habe, mein Kind in Kuh hat eine Vorleseaktion statt. Ich habe versucht, woanders unterzukommen als Lesepatin, das hat nicht so geklappt. Und dann habe ich die damalige Leiterin angesprochen und die Rita hat dann gesagt, du kannst morgen gleich anfangen. Und so haben wir das ins Leben gerufen.
Und ihr sind ja umgezogen dann vor fast 5 Jahren?
2020 war hier eine Neueröffnung.
Und es war vom Nachbarraum, wenn man so sagen
darf. Drüben waren wir gerade über den Flur mit 24 Quadratmetern untergebracht. Wenn da ein paar Kinder um die Bilderbuchdrücke gesessen sind, haben die Erwachsenen dann schon drüber klettern müssen, um an die anderen Regale zu kommen. Ja, und irgendwann hat mir der Kollege Ulf aus Leimersheim den Tipp gegeben mit der Bundesförderung. Da haben wir uns beworben, da haben wir den Christian Schwab und Wolfgang Rieder sehr geholfen. Und dann haben wir tatsächlich den Zuschlag gekriegt. Und dann haben die gesagt, wir versuchen ins Pfarrhaus zu kommen. Das ist leider fehlgeschlagen. Der Pfarrer Henrich war damals schon nicht mehr da. Und das ist aber fehlgeschlagen. Und dann haben sie gesagt, das Geld lassen wir nicht verfallen. Du kriegst den großen Raum. Da war ein Museum untergebracht. Da sind jetzt viele Exponate auf den Speicher gewandert. Dann haben wir mal losgelegt dahin und seitdem geht es bis jetzt nur bergauf.
Also die Ausleihzahlen steigen?
Absolut, absolut. Wir haben voriges Jahr schon Traumzahlen gehabt, wo wir gedacht haben, das gibt es nicht, das steigern wir nicht. Wir haben dieses Jahr noch einmal 1.000 Männer, wir haben 5.500 Ausleiher. Also das ist für das kleine Kurt enorm.
Und insofern ist Bücherei dann auch ihren Treffpunkt, denke ich, ne? Wo die Leute zusammenkommen.
Weil die Fördermittel, die waren ja dafür gedacht, dass die Verweildauer in der Bücherei verlängert wird. Medien sind leider gar nicht gefördert worden oder das Möbel, aber die Sitzgelegenheiten, deshalb haben wir jetzt auch 2 Leseecke mit eigenen Lampe, wir haben einige Stühle, wir haben den Stehtisch, wo sich gern die jüngeren Leute auch drauf aufhalten. Die IT-Sachen sind gefördert worden. Ja, das war einfach eine Förderung für die kleine Bücherei im ländlichen Raum. Die Medien, die IT-Ausstattung, das Niveau zu heben und dass die Verweildauer in der Bücherei länger sein kann oder ist. Und ich habe es schon gern erzählt, erzähle es auch immer noch. In der alten Bücherei drüben, im kleinen Raum, sind die Kinder an die Tür klingen gegangen. Mama, wann geht man endlich, wann geht man endlich? Wenn die gerade 2, 3 Sätze noch erzählen wollten, noch am Ausleihen. Und hier im neuen Raum stehen die Mamas an die Türe. Wenn du jetzt nicht endlich kommst, weil da hinten steht das Kinderterminal, die Luca-Lese-Eule, also mein einige Kinder, die schier nicht mehr rauszukriegen sind.
Ulf Weber, Leiter mit seiner Frau Silke zusammen in die Bücherei in Lähmascher. Ulf, du bist von Haus aus ja kein Lähmascher. Hast du aber schon Büchereierfahrung mitgebracht, ne?
Genau, anders wäre ich nie auf Lähmascher gekommen ohne die Bücherei. Das muss man einfach so sagen, weil ich sozusagen bei uns in der Pfarrei angefangen habe mit der Büchereiarbeit. Und ich habe mal überlegt, du wirst mich da sicher fragen, was war meine erste Berührung? Das habe ich auch mitgebracht, Steffis roter Luftballon. Und das ist, wie man früher gesagt hat, man hat eine Schwester, ein Buch abgekauft auf der Buchausstellung, ne? Ja. Und das haben meine Eltern scheinbar der Schwester abgekauft, die Büchereileiterin war. Und das ist mir so oft vorgelesen worden, dass es schon ein bisschen auseinanderfällt, das Buch, Steffis roter Luftballon. Und ja, ich glaube, das war meine erste Berührung mit unserer Bücherei bei der Schwester. Und ich war bei der Schwester, das war unsere Kinderschulschwester.
Bobenheim-Roxheim.
Dass
wir auch wissen, wo wir sind.
Genau,
ne?
Genau, so, ja, genau. Schwester Rosalinde, und die war auch Büchereileiterin. Und irgendwann bin ich dann auch sozusagen zum Vielleser geworden und dann aber auch hinter die Theke gewechselt, weil mich das Stempeln so wahnsinnig fasziniert hat.
Gibt's noch Stempel halt?
Ja, bei eigentlich nur noch der Eigentumsstempel in der Bücherei. Aber das Stempel und das Bücherausgeben, das ist so etwas, das ja, ist schon ewig. Und es ist tatsächlich seit 91 bin ich in der Bücherei. Also es ist schon ein paar Jahrzehnte jetzt geworden.
Wir werden ja alle älter, ne? Von daher schon eine gewisse Zeit. Und seit 91 hat sich aber bestimmt vieles verändert. Ich habe gerade, bevor wir hier aufnehmen, Montag, nachmittags in Kurt, ich habe gerade noch einmal in unser VG-App geguckt. Du hast gestern oder vorgestern eine Meldung abgesetzt, Henna Summe mit New Adult Literatur probiert. Da habe ich nämlich dann gleich gedingt, das muss ich der Ulf rochen, was es denn nun dort mit auf sich hat.
Ja, man merkt, dass du nicht auf der Buchmesse warst, ne, Matthias? Nee,
ich war einmal in meinem Leben auf der Buchmesse, schon lange her.
Ja, genau. Auf der Buchmesse gab es eine eigene Hall mit New Adult Literatur, die ja wegen Überfüllung zum Teil geschlossen werden musste in Frankfurt.
Andrea nickt, sie scheint das zu kennen.
Ja.
Ich hab die in der Nachricht erfahren. Muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Genre nicht vertraut war und hab mich dann aber gleich dahinter geklemmt. Und es ist eine Sparte, wo auch die Buchhändler drauf springen, weil sie so die jungen Leser zwischen 18 und 25 wieder in die Buchhandlungen kriechen.
Okay, wir sind am Puls der Zeit mit diesem Podcast. Ulf, sei so lieb, die Buchmesse war knallevoll, die Hall war welche Überfüllungssperrt. New Adult, es hat nichts zu tun mit Beate Use, sondern es ist ein völlig neues Genre.
Genau, geht um quasi die jungen Erwachsenen, die eine Literatur finden, also eine Literatur, die jetzt nicht ganz so schwer ist, die in Richtung Romance geht. Es gibt auch das Genre Dark Romance, das sind Sachen, die man natürlich nicht findet bei unserer inneren Bücherei. Und es liegt nicht daran, dass wir katholisch sind, sondern ich glaube auch, dass man es in der Stadtbücherei nicht finden wird. Wir haben also den Aufkleber Romance drauf, und was wir schon länger haben, sind Fantasy-Sachen. Das wird auch eigentlich eher von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen gelesen. Und unsere Erfahrung ist halt leider, dass die Jugendlichen nicht zu uns den Weg finden, aber es sind doch relativ viel jüngere Erwachsene da, die wir hoffentlich dort damit ansprechen können, dass wir jetzt auch hier nochmal die Romane kennzeichnen und mit so einem Rückgeschild, sagt man, oder mit einem Interessekreisaufkleber Romance versehe, dass man die auch im Regal findet, wenn man dort noch sucht.
Also verstehe ich es richtig. Es geht um kitschige Liebesgeschichte.
Auch. Aber ja, die Andrea ist nicht zufrieden.
Andrea verzieht das Gesicht, ja, wenn ich sowas Böses sage. Ich hätte jetzt gesagt Rosamunde Pilcher oder sowas.
Nee, ganz so softig ist es nicht. Es sind einfach Geschichten über junge Leute für junge Leute, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, bis 18, 25 sollten sie sich angesprochen fühlen, für dieses Genre zu lesen. Wir haben jetzt ausgeliehen aus Speyer. Wir haben jetzt auch schon selbst gekauft, wohl in Anfang des Jahres mit der Werbung gezielt damit anfangen, ja, und hoffen halt, dass wir die Altersklasse dann auch wieder reinkriechen.
Was ist sonst noch so gekommen seit 1991, Ulf, was man damals noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat?
Ja, dass man jemals mit Computer ausleihen, ne? Das ist ja, jetzt, ja, ach, hätte man sich nicht gedacht. Und ach, dass das, weil das, die Programme waren ja viel zu teuer, das hat ja kein Mensch bezahlen können. Und wir haben jetzt zum Glück die Bistumslizenz, das heißt, wir zahlen gar nichts für das, für die Software, sondern das trägt das Bistum für uns und für alle Büchereien. Und da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Dann natürlich, CDs waren nicht dran zu denken, an CD-ROMs war nicht dran zu denken, trinkt heute auch keiner mehr dran, die sind schon längst wieder, fertig, schon wieder draußen.
Wie ist mit DVDs? Gibt es das noch und spielen die noch eine Rolle?
Also bei uns kaum noch mehr, nur noch die für Jugend, für Kinder tatsächlich im Angebot, aber das ist tatsächlich sterbend.
Andrea, mach es.
Toni Figura, da haben wir vor Jahren auch noch nicht dran gedacht und die sind der absolute Renner bei uns.
Ja, bei uns daheim auch, ja. Sind dann leider als ein starkes Argument in Büchereise gehe. Nur welche Tonis in Bücherei ist auch ein bisschen schwierig, ne?
Also, finde ich nicht. Weil wenn die Leute mal da sind, dann nehmen sie in der Regel auch was anderes mit. Das ist so unsere Erfahrung. Und das ist die Erfahrung über die Jahrzehnte von der Musikkassette angefangen, über die CDs zu den CD-ROMs, zu der Videokassette, zu den DVDs. Alles das haben wir mal im Stand gehabt oder haben es zum Teil auch noch. Und die Tonis sind letztlich der Quotebringer, ja? Die bringen die Leute rein in die Bücherei und dann nutzen sie aber auch andere Angebote. Und wenn du der Heimatbrief von der letzten Woche ordentlich gelesen hast, Matthias. Oh, ne? Dann hast du auch gesehen.
Ich habe nicht gekriegt. Schade. Die Ausritt, die alle Bürger haben. Ja. Krieg im Moment, keine.
Ja, da redest du mit dem Verbandsbürgermeister. Vielleicht kann der da was machen. Treff, ja. Ja. Nee, ernsthaft, da steht drin, haben wir eine ganz eindrückliche Grafik, wie ich finde, dass eben gerade Kinder- und Jugendbücher durch die Decke gehen bei der Entleihzahlen bei uns und es sind die Bilderbücher. Es sind traurigerweise nicht die Bücher für die Grundschulkinder, sondern es sind die Bilderbücher, die so wahnsinnig gefragt werden. Und das ist ja auch toll. Und ich glaube, das sind schon die Tonis, die den Kindern sagen, Mama, Papa, ich will in Bücherei. Und dann werden auch andere Sachen mitgenommen.
Ja, die sind nach Neve dran.
So ist es.
Ja, also die Tonis stehen ja auf der Fensterbank.
So
ja,
ist
und
es.
Direkt neben dran sind die Kästchen mit den Bilderbüchern.
Genau, wo sind sie dann in Kurt? Ich sehe sie gar nicht.
In Kurt stehen sie hinten im Büchertruck drin, aber auch mitten im Kinderbereich.
Genau. Also das sind die Sachen, da hätte man natürlich nicht dran gedacht. Ne? Also das ist ganz klar. Und ich glaube aber auch, dass es total wertvoll ist, da mit der Zeit zu gehen. Sei es jetzt bei den Romanen, sei es bei allem, wollen wir halt immer vorne am Puls der Zeit sein.
Krimis? Immer noch?
Immer noch, nach wie vor.
Immer noch. Ich habe ja schon bei meinem Live-Podcast erzählt, dass ich die Heidelberg-Krimi-Serie Reihe gelesen habe und jetzt da gerade immer noch am 20. Band hänge, weil ich beim Einschlafen lese und so schnell einschlafe. Und dann sonst, wenn ich Zeit habe. Aber immerhin, ja, finde ich das eigentlich eine ganz schöne Unterhaltung und ich liebe die Camilleri-Reihe Kommissario Montalbano, ne, die geendet ist, weil der Autor verstorben ist. Aber der letzte Band ist auf Deutsch noch nicht erschienen. Also ich freue mich sehr, wenn der noch erscheint, damit ich dann weiß, wie es ausgeht.
Genau, aber wo man nicht tut, liest ja nicht digital, sonst kennt man nochmal auf die Online zu sprechen kommen. Da hat man auch noch nicht dran gedacht, dass man mal online tatsächlich Bücher ausleihen kann, Hörbücher streamen kann.
Ach, also ich wollte dich fragen, wie das dann ist mit einem Buch in der Hand und einem Tablet und am Arm. Also ganz viele sagen ja, nee, ich brauche ein Buch. Ein Buch riecht, ein Buch kann ich irgendwo, wenn es bitte zusammenkracht, kann ich es drunter lesen. Das kann ich mit dem Tablet halt nicht machen. Wie sind da so eure Erfahrungen?
Genau, ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich lese nicht digital. Meine Frau macht das, aber die Andrea, die hat da mehr Erfahrung.
Digital lese ich tatsächlich oder blättere ich nur in die Zeitschriften, weil ich sie da in Farbe habe, schäle. Und also lese tue ich in Papierform noch. Wie gesagt, das Gefühl, das in der Hand zu halten, das riecht nach Buch. Wir haben aber, das ist schon Tatsache, auch ältere Online-Leser, die sagen, ich kann so schlecht schlafen, mein Mann ist gestört und da kann ich es mit Licht und Schrift groß machen, da ist der nicht gestört, weil ich die Nachtlampe nicht anmachen muss. Ich habe am Anfang immer gedacht, ja, da kommen nur die jungen Leute und lesen, aber das ist so gar nicht. Das sind auch viele in meinem Alter oder noch älter sogar.
Jetzt will ich das aber nochmal verstehen, weil ich nämlich keine Ahnung habe. Man kann also bei euch 8 Bücher online ausleihen.
Ja, da muss man sich dazu in die Bücherei anmelden, weil wir das selber gar nicht einrichten können. Das muss über unser Fachstelle in Speyerlauf gekommen, füllen das Formular aus. Das wird dann hier geschickt, dann kriegen sie von Speyer eher Zugangsdaten und dann können sie loslegen. 10.502 Mädchen sind, glaube ich, im Moment ganz aktuell drin.
Genau. Und wie man sie liest, ist dann eben selbst überlassen. Ob am E-Reader, das ist angenehmer, sagt meine Frau, vom Schriftbild her, als am Tablet zu lesen, weil es nicht so hell ist. Oder in der Online-App auf dem Handy oder am PC streamen, wäre alles möglich. Also streamen jetzt bei den Hörbüchern, sind verschiedene Nutzungswege, wie man die Online nutzen kann.
Also es sind auch Hörbücher drin?
Ja, es sind auch Hörbücher und eben Zeitschriften und ein paar wenige Sachbücher.
Und was kostet es?
Wie immer nichts bei uns.
Achtung, Achtung! Ja, Werbung!
Ja,
es
genau.
Es gibt 10.000 Medien für nichts, für lau.
Genau, weil wir nämlich der VR-Bank danken müssen. Die VR-Bank sponsert unseren kleinen Beitrag, den wir leisten müssen für unsere 4 Büchereien, dass wir teilnehmen dürfen an der Online des Bistums Speyer. Den sponsert seit Jahren die VR-Bank und so haben wir tatsächlich gar keine Ausgabe, sondern können dort drauf zurückgreifen. Danke an Christian Bauchens, geht raus, oder Andrea?
Auch aus Kuhhardt, vielen Dank.
Und Andrea, wie kriegen ja da, also die Leute müssen einmal kommen und kriegen ja dann mit, wie viel Ausleihe es da gibt von Kur der Leute? Gibt es so Statistik? Oder?
Ja, die kriegen wir am Ende vom Jahr für unsere Jahresstatistik, weil die Leser, die da aktiv sind, werden mitgezählt und was ausleihen wird, auch mitgezählt.
Also muss ich doch tatsächlich mich mal damit befassen, weil ich bin ein Hörbuch Hörer, zugegebenermaßen zum Einschlafen am liebsten. Also wenn ich so einen Kacktag gerade habe, was ab und zu hier vorkommt, dann finde ich das schwierig, oben so runterzufahren. Dann ist lese auch schwierig, vor allem wenn schon der Rest schläft. Und dann ist Hörbuch hören also gut.
Ich habe im Vortrag auch mal gehört, dass das auch ein sehr gutes Einschlafmittel sein soll. Und man sollte man einschlafen dabei, morgens noch genau weiß, wo man stehen geblieben ist. Ich habe selber noch nicht probiert, gebe ich zu, aber ich habe es mal gehört.
Ich höre ja immer das Gleiche, muss ich zugeben, oder fast immer das Gleiche. Es gibt ein Hörbuch, die 3 Kriminalromane vom Friedrich Dürrenmatt, vom Hans Korte besprochen. Und ich höre immer, wenn ich Hörbuch höre, dieses Hörbuch, kannst du inzwischen auswählen. Ich weiß dann immer, wo ich, ist völlig wurscht, wo ich anfange, weil ich immer weiß, worum es geht. Ich finde es anstrengend, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Kann ich nämlich nicht einschlafen. Aber wenn ich das Ding kenne, ja, wunderbar. Ja, weiß ich genau, was passiert. Ja, ich
muss mal alles mal ausprobieren.
Jeder hat seine Lieblingsszene, ne? Dann herrscht das auch. Aber natürlich gibt es so Leute, die Podcasts oder Hörbücher hören, wenn sie viel Auto fahren müssen. Ne? Also wenn sie, oder wenn sie beim Bischler oder sonst irgendwie. Und es ist schon Spielfilm für die Ohren, sagt der Habe Kergeling. Und von daher, glaube ich, ist das auch ein schönes Mittel, was, haben wir jetzt heute gelernt, auch über die Bücherei verfügbar ist. Ulf hat Literatur gleich hier zum Thema, glaube ich, aufgeschlagen oder dabei.
So ist's. Bausteine für eine lesende Kirche, das ist schon ein bisschen älter, das ist tatsächlich von 96, das war 100 Jahre Borromäusverein. Und da habe ich jetzt gerade nochmal was zum Vorlesen. Thesen für eine künftige Büchereiarbeit, da sind wir ja jetzt heute schon angekommen quasi in dieser Zukunft, die damals beschrieben worden ist. Und ich glaube, das gilt immer noch, dass man sagen kann, Leihgebühren sind so unerwünscht wie Parkgebühren. Also wir möchten als katholische öffentliche Bücherei am liebsten kein Geld nehmen und wir halten uns auch in Lämmerschau und in Kuhadra, weil wir sagen, das sind unnötige Barrieren, die wir aufbauen und steht ja auch in gar keinem Verhältnis zu dem, was tatsächlich die Bücher kosten. Also wir könnten ja mit der Leihgebühren uns nicht finanzieren. Das heißt, diese Einnahmequelle, da verzichten wir gern drauf.
Aber Mahngebühren gibt es, ne?
Natürlich gibt es Mahngebühren, zumindest in Lämmersche, die Kur, da sind da ein bisschen großzügiger, glaube ich. Gell, die Andrea nickt.
Ja, ja, nehmen mit gar nichts mit Geld zu tun in die Bücherei. Wir nehmen auch keine Mahngebühren. Ein meistens vorbildliche Leser, die es auch wieder frischgerecht zurückbringen oder eben dann verlängern, dass man dann auch noch mal was dafür haben. Für die Statistik, nein, wir schaffen gar nicht mit Geld hier.
Warum machen wir das? Warum machen wir das nicht? Weil wir halt ja gern wollen, dass alle zu uns kommen und nicht sagen, hey, wegen dem einen Buch muss ich jetzt 10 Euro zahlen, was ich vielleicht einmal probieren will. Genau deshalb, ne? Weil wir einfach die Barriere so niedrig wie möglich halten wollen für alle Menschen.
Ach, in Lehmasche steigende Ausleihzahlen über die Jahre hinweg, jetzt schon seit vielen Jahren. Wie erklärt ihr euch diesen Erfolg? Man könnte ja denken, heute kann man vieles online selber konsumieren, man kann vieles bestellen, auf Knopfdruck, muss ja eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus. Die sind jetzt auch nicht mehr so teuer. Und trotzdem scheint es da große Nachfrage einfach zu geben. Ist es die Nachfrage noch sich treffen? Nachfrage noch im Dorf, was einfach hauen, wo man nachgehen kann? Was ist so eine Erklärung, eine Antwort?
Also jetzt, wo wir im neuen Raum sind, würde ich schon sagen, dass es auch zum Treffpunkt geworden ist. Gerade die jungen Eltern, die mit jüngeren Kindern, Kindergartenkindern noch kommen, wir haben auch Spielsachen, die nur zum Hierspielen sind, die man gar nicht mit heimnehmen darf. Haben das Kinderterminal, haben die Luca-Lese-Eule, wo sich die Kinder vorlesen lassen können, solange wie die Mama sich eben unterhalten möchte. Ja, ich denke einfach, das ist das ganze Flair. Wer es liebt, der kommt da her. Und die dann in wenn sie dann in Urlaub fahren, sagen sie, da nehme ich mal jetzt 3-4 Romane mit im Koffer, da nehme ich mal dann eben mein E-Book wieder mit und tu mal online ausleihen.
Ulf, wie erklärst du denn den Erfolg der KÖBs?
Denke ich auch, dass es halt dieser Treffpunkt ist, das Dörfliche, das beieinander sei, Leute zu treffen, sich mit Leuten austauschen zu können, aber auch der aktuelle Bestand. Also was nützt mir es, wenn ich einen schönen Treffpunkt habe, aber es steht nur alter Schumbatsch in der Regale? Das funktioniert nicht. Also ein Bestand kommt eigentlich nur in Bewegung. Da habe ich auch so ein schönes Bild da drin. Das muss ich jetzt einfach nochmal vorlesen. Ein Büchereibestand ist wie ein Heißluftballon. Nur wenn man den Ballast abwirft, dann kommt er auch in Bewegung.
Ich habe gelesen, oder Sebastian hat mir es aufgeschrieben, dass 90% neue Medien 2024 in Lehmasche dazugekommen sind, also quasi ein Fünftel des Bestands ausgetauscht worden ist. Ist ja auch erwert, ne? Also man muss es identifizieren, man muss es neu anschaffen, man muss es wieder neu bringen. Gibt so also Dauerbrenner, die man aber trotzdem nie rausschmeißt?
Nee, eigentlich nicht.
Also selbst Elizabeth George ist irgendwann reif, dass
er rausfliegt. Will keiner mehr lesen, ja.
Ja, siehst du?
Also das sind so unsere Erfahrungswerte, dass tatsächlich...
Man muss also von allem verabschieden, letzten Endes.
Ja.
Und das, aber Teile Schrift haben wir schon noch, ne?
Nicht im Bestand. Also im Schrank steht sie. Aber Ausleihe will sie, glaube ich, auch kennen. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Natürlich haben wir auch religiöse Bücher, keine Frage, aber die Bibel an sich kann man nicht ausleihen bei uns. Die kann man vielleicht käuflich erwerben. Das ist ja auch was, wie ich vorhin gesagt habe, der Schwester ein Buch abkaufen. Diese urkatholische Gründungswurzel der Bücherei, dass man auch Bücher vermittelt zum Eigenbesitz an der Buchausstellung im November. Das gibt es eben ja auch noch und da kann man sich natürlich auch die Bibel bestellen, keine Frage.
Gesangbücher,
ja, große Grenzen, was man so braucht.
Schulbuchbestellungen macht er keine mehr.
Machen wir nicht mehr, leider, weil wir da keine Provision dafür bekommen. Aber auch sehr gut angenommen. Aber das ist so ein bisschen dieser Grundgedanke von der Bücherei, wo die Büchereiarbeit auch herkommt, dass man halt so viel Überschüsse erwirtschaftet hat aus dem, ja, wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht, aus dem Kulturkampf, dass die Leute Beiträge bezahlt haben, haben Bücher dafür bekommen und da war so viel Gewinn da, dass man sich überlegt hat, was machen wir da damit, da gründen wir Bücherei. Ist halt schon 200 Jahre her, aber tatsächlich sind es die Wurzeln der Büchereiarbeit. Wie sind wir drauf gekommen von der Bibel und von den Dingen, von denen wir uns verabschieden? Ja, es ist tatsächlich so, dass Romane, wenn sie mal so 7 Jahre im Bestand sind, die Leute, die es gelesen oder die es lesen möchten, die haben es gelesen. Punkt.
Also und dann fließen sie raus.
So ist
und was
es.
Wird mit denen außer dir die Sache gemacht?
Wir machen immer Flohmarkt, das hat sich jetzt auch so ein bisschen etabliert, wie in Corona quasi, dass wir immer ein Flohmarkt machen vor der Haupturlaubszeit. Haben wir das erste Mal nach Corona gemacht, vor der Sommerferie, und bei der Buchausstellung machen wir immer nochmal einen Flohmarkt. Und da finden die Bücher auch nochmal neue Leser, und in der Regel sind es andere. Also die, die auf den Flohmarkt kommen, sind nicht unbedingt Büchereikunde, die Flohmarktbücher suchen, und so bringen wir das Buch auch nochmal zu einem weiteren Leben sozusagen. Die Kurde haben noch eine andere Möglichkeit, ihr alte Bücher sozusagen an den Mann und die Frau zu bringen.
Genau, bei uns sind die Flohmärkte nicht so gut gegangen. Wir haben vor 3 Jahren auch unter der Schirmherrschaft der Bücherei ein Bücherzelle gekriegt, ein Bücherheisel drüben beim Pfarrhaus. Und da kommen unsere ausgedienten Bücher dann hin. Geht sehr gut. Zum Glück wird pfleglich behandelt, bin ich wirklich froh. Ja, Team, also jemand aus dem Team tut das Heisel einmal in der Woche kontrollieren, stellt neue Sachen rein, tut raus, was nicht geeignet ist, wird gut frequentiert.
Und damit kann man dann natürlich auch ein zusätzliches Leben wieder ermöglichen, ne?
Ja, wir haben dann die Einnahmen nicht, was wir hätten, wenn wir einen Flohmarkt machen könnten. Aber wie gesagt, in Kuhhardt war das mit einem Flohmarkt nicht so gut besucht oder der Gewinn dann nicht so wie in Rülsheim oder in Leimersheim zum Beispiel. Und ja, ich heile dem jetzt auch nicht nach. Wir stellen sie einfach nicht mehr ins Bücherheisel und gibt viele, die sich da noch drüber freuen.
Solange es nicht problematisch wird wie bei der Sozialstation, ne, in der Bücherheisel. Das ist eher so eine Müllhaltewoche für manche, die da vorbeigehen, ja, weil gerade aktuell in der Tagespresse zu lesen, ist das ja gut. Ne? Da sieht man wieder die Kur der Leute.
Ich bin froh. Also es steht jetzt am 2.2.2022, kann ich mal so gut merken, haben wir das Teil aufgestellt und haben bisher toi, noch nichts gehabt.
Und lass mal es gerade nochmal erklären. Wenn ein Fünftel des Bestands ausrodiert wird und dann eine neue kommt und der wieder neu gekauft wird, dann wird es bezahlt aus Mitteln, die ja eben von der jeweiligen Gemeinde und von der Kirche kriegen, um da eure Literatur eben immer oder die Sache, die Medien, die da zur Verfügung stehen, neu anschaffen zu können.
Ja, das meiste steuert die Träger und die Diözese zu. Letztes Jahr haben wir eine ziemlich große Spende gekriegt von einem Energieversorger. Tut in Zeiten von weniger Zuschüssen und teureren Büchern hat es auch sehr gut gedauert. Haben wir den Kinderbuchbestand auch zum Teil die Sachbücher wieder neuere Kinder, weil die gehen bei uns noch sehr gut.
Und wir haben in Lämmersch in der Statistik, Ulf, ne, haben wir jetzt gerade veröffentlicht, dass die Kindersache hervorragend gehen. Du hast selber schon gesagt, Jugendliche sind so ein bisschen die, die nicht den Weg finden, aber ansonsten über alle Bevölkerungsschichten, oder? Ganz zufrieden.
Auf jeden Fall sind wir zufrieden. Wie gesagt, die Grundschüler könnten noch ein bisschen mehr lesen. Da sind wir ein bisschen verhalten. Es hört eigentlich schon gefühlt in der 3. Klasse auf, dass die regelmäßig auch morgens in der Öffnungszeit kommen, wenn wir ja während dem Schulbetrieb aufhaben. 1., 2., Anfang 3. Klasse sind da noch ganz arg dabei und dann baut es sehr stark ab. So nach unseren Beobachtungen, vielleicht wenn es das Handy gibt oder wenn man andere Tätigkeiten, andere Hobbys nachgeht, dieses lange konzentrierte Lesen und Kinder, die bergeweiß Bücher wegschleppen, das sind ganz wenige, die gibt es natürlich noch, aber es sind wirklich ganz wenige, die so tief ins Lesen reinkommen. Das ist sehr traurig, aber ja, wir bemühen uns ja alle drum, also nicht nur mir die Bücherei, sondern auch die Kollegen in der Grundschule, dass wir doch hoffen, vielleicht kommen wir da mal wieder hin.
Dass es einfach mehr wird. Und du hast gesagt, es gibt diese Öffnung während der Schulzeit, ich glaube Dienstagvormittags.
Genau, ja.
In Lämmersche, wo eben der Raum, der auch von der Schule aus noch zugänglich ist, sodass man eben auch einen ganz normalen Schulsaal eben von innen, aber auch von außen begehen kann. Ne?
Genau, und wenn wir nur Lehrerinnen hätten mit Bärbel Baron, dann hätte man gar kein Problem, weil die schafft es einfach, die Kinder zu motivieren und die Kinder zum Lesen zu bringen, das ist unglaublich. Aber leider kann sie nicht alle für alle Klasse unterrichten.
Und es ist ja auch eine Frucht, die auch mit Vorbild zu tun hat. Ne? Das merke ich jetzt auch daheim. Macht halt einen Unterschied, ob die Kinder im Lesen sehen oder ob sie eben sehen, dass der Papa schon wieder am Handy rumspielt. Insofern sind wir alle auch aufgerufen, da mit gutem Beispiel voranzugehen, in und außerhalb der Einrichtungen. gutem Beispiel vorangehe, ist ein gutes Stichwort. Ulf hat sich aber gerade nochmal gemeldet.
Genau, ich wollte nämlich nochmal einfließen lassen.
Mach ruhig, hier darf jederzeit was sagen. Genau,
was mir ja so besonders gut fällt, ich bin jetzt ja seit 2000 in Lämmersche und dass wir ja jetzt Leserinnen haben, die wiederkommen mit ihren Kindern, die als Mädchen gekommen sind, ach zum Teil geholfen in der Bücherei und jetzt mit ihren Kindern wiederkommen als Leserinnen, das finde ich unheimlich schön und auch für die Kinder Sachen ausleihen und umgekehrt, weil du vorhin gefragt hast, wer kommt, das sind auch, ist so die Großelterngeneration, die irgendwann mal mit ihren Kindern Bilderbuchbücherleihe gekommen sind, die immer noch kommen, die mittlerweile Großeltern sind und die immer noch kommen und uns treu geblieben sind und bei den Romanen sind. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, finde ich einfach.
Sind Spiele noch ein Thema in der Bücherei?
Bei uns ja. Wenn du wirklich noch viel ausleihe, bin ich auch dankbar. Hab schon länger kenne ich mich aussortiert, außer sie sind halt wirklich kaputt total dann, aufgegriffen. Ne? Ja, mhm. Wenn ein Buch mal Spiel mal 40 Mal unterwegs war, dann ist das aufgegriffen oder fehlen so viele Teile, dass es nicht mehr spielbar ist. Ja, was unser Kinder unheimlich gern gespielt haben, war das Mini-Lück. Das wird auch bei uns noch ausgeliehen. Wir haben jetzt auch gerade zum Teil wieder erneuert. Andere Büchereien haben es gar nicht mehr im Bestand. Da helfen wir uns ja auch dann aber auch untereinander aus. Rüldheim hat zum Beispiel Mini-Lück einige Sachen drin gehabt, weil sie in der Schule dann noch gefragt haben. Also ja, das untereinander ausleihen oder helfen. Ich habe gerade ein Kinderbuch in Rilse geholt, letzte Woche, wo einer von unseren kleinen Lesern wollte, das untereinander aushelfen. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, dass das auch immer mehr kommt, weil eben, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, kann nicht mehr jeder immer alles haben, dann helfen wir uns halt gegenseitig aus.
Und das ist auch tatsächlich etwas, was wir noch fragen wollten, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Ne? Einmal hast du jetzt gesagt, auf Ebene der Medien, dass man da auch sich Sachen her und nach gibt. Gibt es regelmäßige Treffen, wo ihr euch zusammensetzen und überlegen oder Sachen besprechen? Wie ist da so euer...
Also man
versucht, wie das so organisiert?
So ein bis zweimal im Jahr uns zu einem Stammtisch zu treffen. Da sind die Büchereien von Herxheim und von Steinfeld. Außer uns vierer von der Verbandsgemeinde noch dabei. Also der Austausch ist schon da. Und ja, man macht sich auch mal dann aufmerksam, wenn man Veranstaltungen oder wenn irgendwas Neues ist. Wir haben so eine Gruppe im WhatsApp drin, wo wir alle verknüpft sind. Man macht sich da gegenseitig aufmerksam, wenn Neuerungen sind oder wenn irgendwas, wenn wer was fragen will. Die Zusammenarbeit ist schon gut und das ist auch toll. Also wir genießen das alle sehr. Wenn gerade auf dem Herberg privat gerät, wo ist der nächste Stammtisch?
Und jeder hat bestimmt sein Steckenpferd, ne?
Ja.
Was ist dann der Andrea, ihr Steckenpferd, Ulf? Wenn Sarah so ist, wo sie so die Fachfrau dafür ist.
Das ist auf jeden Fall das mit dem Vorlesen, weil in Lämmersche, wir haben ab und zu mal ein Vorleseangebot, aber wir finden so niemanden, dem so der Herzblut dran hängt wie der Andrea und der das wirklich ständig und ausdauernd organisiert. Also ich glaube, das ist schon ihr großes Steckenpferd.
Andrea und im Ulf Sainz? Weil wenn er so zusammen sind, wo ist er der Freak?
Im Ulf Sainz ist, dass er zum guten Glück für mich sich im Programm, im BVS-Programm am PC sich super gut auskennt. Ich weiß nicht, ob ich dort wäre, wo ich bin, wenn ich den Ulf nicht hätte.
Ja, ich glaube, da merkt man mein zweites Fach. Ich bin ja Lehrer im Erstberuf und habe Deutsch und Mathematik und da kommt dann die Mathematik deutlich zum Tragen, dass ich da große Ambitionen auch ins Zahlenmaterial habe und in die Statistik und ins Programm und da gucke, ja, was geht eigentlich? Und das ist auch, glaube ich, das Credo, was wir alle haben, zu sagen, was geht, das kaufen wir auch, ne? Wo die Leute nachfragen und wir kaufen keine Bücher, die wir uns ins Regal stellen, sondern Bücher, die Leute wollen oder Medien, die Leute wollen. Du hast vorhin noch die Spiele gefragt, das wollte ich noch nachschieben. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass die Spiele bis 8 ganz gut gehen und wir uns tatsächlich auch von Spielen für Ältere, für Jugendliche ein bisschen distanziert haben, haben wir rausgenommen aus dem Bestand, haben eher welche als Familienspiele noch da, aber die im Bereich, sage ich mal, bis 8 gut einsetzbar sind, weil das auch tatsächlich die Hauptleihgruppe ist, die Spiele bei uns ausleiht.
Und wir haben ja auch schon gehört, so Spiele, die werden auch einmal kaputt gemacht, ne, und es fehlt mal was. Und kommt es eigentlich oft vor, dass Sachen dann beschädigt zurückkommen, oder ist man eher zufrieden, wie die Leute mit umgehen?
Also bei uns nicht. Muss ich unser Leser jetzt mal sehr loben. Sie gehen schon pfleglich mit einer Sache um. Es kann auch mal was passieren, aber dann kommen sie, bringen meistens gleich den neuen Ersatz mit, dass man nur noch einbinden müssen und wieder ins Regal stellen können. Wenn Teile aus den Spielen fehlen, je schneller wir das erfahren, desto eher haben wir Chancen bei den Verlagen, Ersatzteile zu kriegen, und die kriegen wir als Bücherei meistens auch umsonst.
Jetzt können ja das nicht allein machen, wenn die Bücherei natürlich immer von so einem Kopf lebt, aber gerade in Lehmerscheid, wie ich das mitkriege, hat sich das Team doch stark vergrößert über Jahre hinweg, was ja auch eine tolle Sache ist, ne? Weil dann immer wieder neue junge Leute, Quereinsteigerinnen dazukommen. Wie ist das in Kurt, wie ist das in Lehmerscheid mit dem ehrenamtlichen Personal, was das Ganze managt?
Also in Kurt sind wir aufgrund der neuen Raumsituation zum Glück auch stark gewachsen. Wir sind mittlerweile 40 Personen. Nicht alle sind in der Ausleihe tätig. Jemand guckt noch ein Bücherhäusl, ist Projektleitung für BIPFIT-Aktionen, wenn wir den Bibliotheksführerschein machen. Es gibt die Binnen-Eie. Ich bin sowas von entlastet mittlerweile. Also ja, es ist auch für mich wirklich eine sehr, sehr große Hilfe, dass das Team mittlerweile so groß geworden ist und dass es die paar Engagierte hat, die durch ihre Freizeit opfern. Wir haben über 500 Arbeitsstunden zusammengebracht in 2024. Das muss ja auch irgendwo herkommen, und ohne die geht es einfach nicht.
Ulf, wie ist es in Lehmerscheid?
Ja, also wir sind 17 Leute momentan im Büchereiteam, und Silke hat ja letztes Jahr 30-jährige Büchereileitung gehabt. Also sind schon eine Weile dabei und sind tatsächlich auch welche wiederkommen. Ne? Wir haben die Tamara zum Beispiel dabei im Team, die als Mädel schon geholfen hat und die jetzt als Mutter wiederkommen ist, zurück ins Team. Und ja, wir haben jetzt schon auch diverse Leute im Auge, die gesagt haben, wenn ich einmal pensioniert bin, dann komme ich und helfe euch mittwochs, weil mittwochs ist es tatsächlich so, dass wir in der Zeit von 5 bis 7 schlecht Leute finden, weil das keine so ganz familienfreundliche Zeit ist, glaube ich, um zu helfen, wenn man kleine Kinder hat. Aber da haben wir, wie gesagt, Hoffnung, dass wir in dem Jahr, ich grüß mal die betroffene Person, ohne den Namen jetzt zu nennen, hoffentlich weitere Unterstützung erfahren.
Ja, und wenn, wenn nicht in diesem Podcast, ne, wären Leute gefunden, die sich in die Bücherei engagieren, die Bildungsbürgertum so mit sich rumtragen. Ne,
auf jeden
dass
Fall.
Dass sie absolut willig sind, dort zu unterstützen.
Und tatsächlich ist ja bei uns sonntags die gefragte Öffnungszeit auch aus der Historie geschuldet. Ne? Sonntags noch der Kirch, genau. Aber das ist die Hauptöffnungszeit, und da haben ja die Leute Zeit zu kommen. Und da haben wir auch tatsächlich auch genügend Helfer. Und das ist etwas, was ich immer bewundere. Wir selbst machen ja vielleicht jeden zweiten Sonntag mal Dienst. Aber wir haben genug Leute, um diese Sonntagsöffnung abzudecken. Und das ist toll, und es wird auch super angenommen. Und wenn man dann liest, dass der Büchereiverband sich Gedanken macht, ob die Gemeindebücherei kommunal getragen vielleicht doch eine Öffnungszeit am Wochenende ermöglichen, dann muss ich sagen, sind wir da schon weit voraus, weil wir es schon immer sonntags aufgehabt haben und schon immer sonntags die Hauptausleihzeit haben und der Hauptzuspruch auch haben. So der Klassiker, der Vater wird mal in die Bücherei geschickt und die Mutter hat mal ein bisschen Ruhe daheim und ist mal vielleicht unterwegs, trifft ja auch der eine oder andere noch in der Bücherei, aber trotzdem, das ist eine tolle Zeit, und da brauchen wir halt auch die Leute, um dann wirklich den Rand auch abzuwickeln.
Und es ist toll, dass es dieses Ehrenamt gibt in diesem Ausmaß. Du hast der Frau Silke Weber angesprochen. Die hat es früher ja fast allein gemacht, ne? Noch mit einer, ja, vielleicht mit zwei Helferinnen. Und wenn man überlegt, was er dann mit ihr zusammen da auf die Beine gestellt hat in den Jahren, ist das schon sehr beachtlich. Mit einer Auswirkung ja auch. Ne? Es gibt, die Bücherei ist im Dorf ein Faktor. Und das, gerade auch bei Zugezogenen, finde ich, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich. Viele Leute, die noch länger schon gekommen sind, nehmen diese Bücherei einfach als ihre Bücherei wahr, völlig unabhängig davon, ob da jetzt ein K noch davor steht. Ne? Ich finde es auch deshalb so wichtig, weil die Kirche da auch einen Punkt hat, wo sie auf Volk trifft, ne? Auf 100%, nicht nur auf die paar, die sich noch zugehörig empfinden, sondern auf alle,
ja,
potenziell. Und deshalb ist es eigentlich so eine starke Einrichtung einfach für so ein Dorf, ne? Was auch mit einer großen Bedeutung eigentlich versehen ist. Ich muss deshalb, wollte man das auch gerne mal zum Thema machen in diesem Podcast, um einfach nur mal ein bisschen Werbung zu machen für unsere Bücherei. Hier an der Tür hängt die Bücher-Mini-Tüte. Ach so, Aktion, ne? Wo man sagt, Leute, wenn sie dann so auf die Welt kommen, kriegen sie so ein kleines Titel mit Werbung und mit einem kleinen Büchel. Ach so etwas, ne, wo man ja auch von vornherein ein bisschen Werbung macht. Familie, Achtung, hallo, hier Bücherei, euer Anlaufpunkt im Ort.
Ja, schöne Sache, von Anfang an. Von Anfang an werden die dann darauf aufmerksam gemacht. Ob sie jetzt neu zuziehen oder ob die Kinder auf die Welt kommen, ist toll, dass wir da auch unterstützt werden. Und selber haben wir unsere Lesefederaktionen ja auch immer, auf die wir immer wieder aufmerksam machen. Seit 15 Jahren machen wir zum Beispiel die Adventskalender-Geschichte, ja, die Aktion Schultüte. Gibt dann auch immer wieder Leute, die kommen und sagen, hey, unser Kind hat in der Schule da die Schultüte kriegt für einen kostenlosen Büchereibesuch. Man kann gewiss, dass es eine gute Bücherei gibt. Man muss einfach immer wieder auf sich aufmerksam machen.
Genau, die Andrea hat das jetzt so selbstverständlich gesagt, weil nämlich diese Bücher-Minis, Matthias, werden ja von der Verbandsgemeinde ausgegeben, besser gesagt vom Einwohnermeldeamt, glaube ich, tatsächlich den Neugeborenen zugeschickt. Und da möchte mir dir auch nochmal danken, dass du das ermöglicht hast und dass du auch die Finanzierung dafür übernimmst von Seiten der Verbandsgemeinde.
Ja, ach, bei uns wird es mit dem Geld schwieriger. Das werden wir die nächste Woche auch nochmal öfters in der Zeitung lesen. Ach, bei uns fehlt der wirtschaftliche Abschwung jetzt langsam uns auf die Fies. Aber natürlich sind das Sachen, wo wir gemeinsam versuchen sollten, glaube ich, aktives und auch lebendiges Dorfleben zu erhalten. Das ist so mein Hauptlob an euch. Ja? Weil all ziehen sie sich doch zurück aus unseren Dörfern. Ne? Bei der Bank muss eine Frau sein, wenn du Geld kriegst. Die Kirche hat vor Ort auch noch zu bestimmten, nur noch zu bestimmten Zeiten Gottesdienste. Es gibt auch kein Sekretariat mehr oder Pfarramt mehr, wo irgendwie Sprechzeiten in Kurt oder in Lämmersch oder in Herd hat. Aber es gibt die Bücherei, die zweimal in der Woche auf hat, wo stundenlang Ehrenamtliche als Vertreter dieser Kirche auch vor Ort noch Präsenz haben. Und durch die Mitachtzeichen, ja, lebendiges Gemeinde- und Gemeinschaftsleben ist eben gemeinsame Aufgabe. Das finde ich ist so wichtig und fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte noch ein bisschen politisch werden mit dem Ulf. Der hat nämlich in seinem Hauptamt auch noch eine besondere Tätigkeit, Ulf. Du machst dort auch Medien. Wirtschaft im weitesten Sinn. Erzähl mal, was das ist und warum das auch eine wichtige Aufgabe ist.
Okay, kann ich kurz sagen, ich bin also nicht nur Lehrer, sondern bin auch Leiter vom Medienzentrum. Das heißt, bin Abgeordnet für Kolleginnen und Kollegen fit zu machen für die digitale Welt. Und das mache ich mit halber Stelle sozusagen für die Schule im Speyer und im Umkreis. Das ist auch ein bisschen historisch gewachsen. Und da bieten wir eben die Fortbildungen an und begleiten die Kollegin an den Grundförder- und auch an den weiterführenden Schulen in die Digitalisierung hinein. Und das passt eigentlich schon zu dem, was wir sonst tun, weil ohne Lese funktioniert auch eine Digitalisierung nicht. Das ist ganz klar.
Was muss man sich darunter vorstellen? Digitale Welt heißt Internet-Suchmaschine, heißt Tablet, heißt E-Bücher oder was ist das, was die lernen sollen?
Das Erstgenannte, ne? Also digital, die Internet-Suchmaschine, so hat es mal angefangen irgendwann, dass man gesagt hat, was brauchen wir dann oder wie suchen wir dann richtig im Internet, aber dann halt auch Lernplattformen bedienen, direkte Rückmeldung geben, Schüler analysieren, was können sie nicht, Lernstand erheben, digital, geht halt schneller, brauche ich nicht korrigiere, kriege ich direkt die Rückmeldung, kann dann die Förderung quasi dort anschließen. Das sind alles ja Projekte, unterschiedliche Portale, die das Land auch bereitstellt, die aber tatsächlich in der Basis fast niemand weiß. Und das ist so das, was die Aufgabe von den Medienzentren ist, das runterzutragen.
Und bei uns, bei unserer Schule, wer ist dort zuständig? Wo sitzen die?
Das ist das Kreismedienzentrum in Germersheim. Die sitzen aber seit einigen Jahren jetzt in Bellheim im ehemaligen Teil der Hauptschule. Sind die Kolleginnen und Kollegen zuständig eben für die Grundschule und die weiterführende Schule und Förderschule hätte man ja auch im Landkreis Germersheim.
Und ach, da geht es um Bildungsarbeit, ne? In jeder Hinsicht, um einfach das immer zum Thema zu machen. Wie kriegt man Leute zu, dass sie Lust dran haben, Sachen zu lernen oder ja, eine neue Welt sich zu erschließen.
Das ist richtig, aber ich muss auch noch ergänzen, als Lehrer bin ich auch jemand, der immer die Schulbücherei geführt. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Das kommt ganz, ganz spontan ist das passiert. Und irgendwie an jeder Schule, an der ich bisher tätig war, ist die Schulbücherei dann zu neuem Leben erwacht. Aber das ist dann ein anderes Thema.
Ich glaube, es liegt halt immer an handelnden Personen, ne? Die mit, meins vorher gesagt, die Vorbild sind, aber die auch mit großer Begeisterung dran gehen und die Leute sagen, ja, es gibt noch andere Welten, die eröffnet werden können durch Bücher. Und das gibt es in alle vier Gemeinden der Verbandsgemeinde Rilse. Also herzliche Einladung, mal vorbeizugucken in der katholischen öffentlichen Bücherei, die bei uns Gemeindebücherei sind, wo tolle ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Und wir haben heute ein bisschen nah geguckt auf die zwei Büchereien in Kuhart, wo wir zu Gast sind und waren, und in Lämmersche. Vielen Dank an Andreas Heringer und Ulf Weber für dieses Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, wenn es wieder heißt, Matthias Schad trifft. Dann zu einem ganz anderen, aber nicht minder kulturellen Thema. Es ist schon bald Fastnachtszeit. In diesem Sinne schon mal ein leises Hello und Tschüss aus Kurt. Vielen Dank.